Kashida war da auch nicht besonders hilfreich. Also er hat mich dann einfach immer noch mehr niedergemacht und gesagt, ach, das war jetzt nichts und ja, vielleicht lassen wir es auch wieder. Ich weiß doch nicht, ob das was wird mit dir und so. Wie andere ihre Grenzen gern testen, indem sie einen Marathon laufen. So ähnlich war das für mich dann in Japan zu sein. Und sich dort nun perfekt anzupassen, das war wirklich eine Herausforderung, die mich aber auch gereizt hat.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
In dieser Folge geht es nach Japan. Aber vorher noch ein rascher Hinweis für die Mitglieder unseres Weltwach-Supporters-Clubs. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, es sind kürzlich wieder eine ganze Menge exklusiver Folgen für euch erschienen. Zum Beispiel eine Plus-Folge mit Andreas Altmann, lasst ihr euch nicht entgehen, und eine Plus-Folge zum Thema Wildes Europa. Außerdem sind einige Folgen erschienen unseres neuen Formats Backstage und haltet auch Ausschau. In Kürze kommt eine neue Folge von Weltwach Extrem raus, also ordentlich Material. Und wenn ihr noch nicht Mitglied seid und gerne mehr Weltwach in eurem Leben haben wollt und uns vielleicht unterstützen möchtet, dann schaut sehr, sehr gern mal vorbei auf weltwach.de und der Supporters Club. So, jetzt zum Thema dieser Folge und das ist die Welt der Schattenkrieger. Japan übt seit ihrer Kindheit eine große Faszination auf unseren Gast aus, auf Anasana. Und zwar so sehr, dass sie den schwarzen Gürtel in Karate macht und sich dazu entscheidet, die Sprache und Kultur zu studieren und gar nach Osaka zu ziehen, um dort Lehrerin zu werden. Doch ihr Job als Lehrerin frustriert sie und wegen der zahlreichen kulturellen Unterschiede fällt es ihr schwer, voll und ganz in das Land und seine Kultur einzutauchen. Durch eine unverhoffte Gelegenheit entschließt sie sich deshalb dann dazu, Japan noch näher zu kommen. Man könnte auch sagen, man nimmt lieber Reis aus, wenn es doch gar nicht so leicht ist, dort mental, emotional und so weiter anzukommen. Aber nein, Anna hat es anders gemacht und sie hat eine Lehre als Ninja begonnen. Und von ihrem Wege durch diese harte Schule und zu ihren differenzierten Erkenntnissen, die sie dadurch über das Land und seine Traditionen erlangte, von alledem erzählt sie uns gleich in dieser Folge, sowie auch in ihrem Buch, wie man in Japan Ninja wird. Und aus diesem Buch gibt es zum Einstieg einen kleinen Auszug. Bitteschön.
Masanosuke ging in Position und lächelte. Dann brüllte er: "Aah!" und rannte mit dem Schwert auf mich zu. Ich schwang das Seil herum und hielt ihn ab. Er kam näher. Ich schleuderte ihm das Seil um die Ohren und betete zu den 8 Millionen Göttern, dass ich ihn nicht wirklich traf. Beim Rückwärtssprung spannte ich alle Muskeln an, die ich zwischen meinen Innenschenkeln auch nur irgendwie mobilisieren konnte, und blieb glorreich auf den Beinen. Ich umwickelte erst Masanosukes Schwert, dann seinen Hals mit dem Seil und wollte ihn vor dem Schlamm verschonen, aber er warf sich bereitwillig vor mir nieder, begleitet von gekonnten Schicksalsgrimassen. Ich zog das Schwert aus der Schlinge, wirbelte es über meinem Kopf herum und rammte es direkt neben meinem Ninja-Bruder schwungvoll in den Schlamm. Es klang, als hätte ich es tief in seinem Körper versenkt. Er lieferte dazu die passenden Grimassen. Atmend sah ich mich nach meinem nächsten Feind um und blickte Tomonosuke direkt ins Gesicht.
Ja, und damit... Hallo liebe Anna und herzlich willkommen bei Weltwach. Hallo, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Hallo Erik, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und es geht ja direkt schon mal relativ dramatisch los. Also das, was du da gerade vorgelesen hast, da befinden wir uns ja offenbar direkt schon mittendrin in deiner Ninja-Ausbildung. In Japan natürlich. Kannst du uns diese Situation mal beschreiben? Was passiert da gerade? Wie kam es dazu?
Ja, das ist tatsächlich mittendrin. Ja. Das heißt, da war noch viel Vorlauf. An diesem konkreten Tag war es mitten in einer Zeit, wo dort Baustelle war im Ninja-Dorf, wo alles voller Schlamm war und der Tagesablauf nicht so stattfand wie sonst. Aha. Also auch nicht so viele Shows, nicht so viele Besucher. Und dementsprechend war ausnahmsweise mal mehr Zeit für die Ninjas, auch ihre Nummern zu trainieren, neue Sachen einzustudieren etc. Meine beiden Ninja-Brüder waren also gerade dabei, in dieser Schlammsituation, Baustellensituation, die Seilnummer zu üben.
Die was Nummer? Was ist das?
Die Seilnummer, ja. Genauer gesagt handelte es sich dabei um Hobaku-Jutsu. Das ist eine Seilkampftechnik, bei der man mit einem Seil, einem ganz normalen Seil, was an beiden Enden einen Knoten hat, alle möglichen Techniken ausführen kann. Man kann das um sich rumschleudern, um sich die Feinde vom Leib zu halten, wie es eben auch geschehen ist. Man kann damit den Feind schlagen mit diesen Knoten, das tut auch erstaunlich weh. Man kann dem Feind Waffen damit klauen oder ihn würgen. Also es ist eine sehr vielseitige Waffe, das Seil. Und da hatte mir Kashida, mein Boss bei den Ninjas, aufgetragen, diese Nummer als erstes zu lernen, um dann in der Show auftreten zu können. Seine Devise war also, ich sollte mir einfach alles angucken und dann nachmachen. Es gab also keinen Unterricht in dem Sinne, wie wir ihn so kennen.
Das klingt anspruchsvoll.
In der Tat. Ich glaube, alleine hätte ich das auch gar nicht so hinbekommen. Es war ja auch nicht nur so, dass man da irgendwelche Solotechniken sich abgucken sollte, sondern in dem Fall war es zum Beispiel ja auch eine Partnernummer, bei der man also mit einem Partner da auch recht gefährliche Abläufe zusammenkriegen musste. Und ich hatte das Glück, einen Freund damals zu haben, der Straßenkünstler war und der recht gut darin war, sich Sachen abzugucken und einfach nachzumachen und eben so einige Techniken von Jonglieren bis Peitschenknallen und Co. beherrschte. Und wir haben uns dann zusammen ein Video angeguckt, was ich gedreht hatte von Tomonosuke und Masanosuke, meinen beiden Ninja-Brüdern, wie sie diese Seilkampfnummer machen. Und haben dann einfach jede Woche uns da einen Dojo-Raum gemietet und da zusammen geübt. Bis zum Umfallen, wortwörtlich, also bis wir es dann irgendwann hinbekommen haben und ja, mein Freund hat dann eben die Rolle des anderen mit dem Schwert übernommen und ich mein Seilpart. Und ja, an diesem konkreten Tag, von dem wir gerade etwas gehört haben, waren wie gesagt meine Ninja-Brüder am Üben. Dann sagte dann einer von beiden so scherzhaft, hey Anna, willst du nicht jetzt auch mal probieren? Und ich hatte ja die ganze Zeit schon geübt, was die beiden nicht wussten.
Ja.
Und sah dann meine Gelegenheit gekommen und habe dann so ganz lässig gesagt, ja, na gut, mach ich mal.
Mal gucken, ob es klappt. Ja.
Dann da landen wir jetzt dann mitten in diesem matschigen Seilkampf, den wir eben gehört haben.
Okay, also schon auch ein bisschen Druck hinter der Situation. Du wolltest dich natürlich beweisen. Die beiden waren vielleicht eher, weiß nicht, skeptisch, hatten nicht so hohe Erwartungen, dann könnte ich mir vorstellen, da sie ja nicht wussten. Ja.
Die waren recht unterschiedlich. Der eine war eher wohlwollend, der andere war immer auch so ein bisschen so, dass er mich gerne geärgert hat. Und ich bin dann aber zusammen mit dem wohlwollenderen Masanosuke aufgetreten und der andere guckte dann so sehr skeptisch zu. Ich glaube, dass beide jetzt nicht wirklich die Erwartung hatten, dass ich da irgendwas kann. Die dachten wahrscheinlich nicht mal, dass ich sage, ja klar, lass mich mal probieren. Und wir haben jetzt auch einen Part ausgelassen, in dem ich erstmal beim ersten Versuch in den Schlamm gefallen bin.
Okay, es lief nicht ganz so rund. Aber waren Sie dann schlussendlich schon auch beeindruckt und haben auch Ihren Respekt ausgesprochen? Oder ist man da mit Komplimenten nicht so schnell bei der Hand?
Also generell ist man da mit Komplimenten überhaupt nicht schnell bei der Hand.
Ja.
Und auch die Ausdrucksform, Mimik, Gestik der Japaner kulturell allgemein ist doch sehr von Understatement geprägt, würde ich sagen. Aber es war dann auch charaktergetreu so, dass Masanos gesagt hat, oh, da wird Kashida sich aber freuen, was man ja als Lob interpretieren könnte.
Dein Ausbilder.
Genau, ja. Und selbst Tomonosuke hat gesagt, ja, du hast ja jetzt schon ein bisschen was gelernt.
Okay, na gut.
Also das war schon für mich toll.
Ein großer Erfolg, sehr schön, ja. Ja, und damit sind wir eigentlich schon mittendrin in deiner Zeit als Ninja-Lehrling. Darauf möchte ich natürlich gern gleich auch noch genauer eingehen. Aber jetzt möchte ich erstmal verstehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Denn das ist ja schon eine sehr außergewöhnliche Situation, in der du dich dort wiedergefunden hast. Deswegen vielleicht einmal einen großen Schritt zurück mit der Frage, was würdest du sagen, was hat Japan für dich ganz grundsätzlich bedeutet damals, bevor du dann schlussendlich dorthin gezogen bist?
Also direkt bevor ich nach Japan gezogen bin, nach dem Studium, hatte ich schon eine recht lange Geschichte mit Japan hinter mir. Ursprünglich habe ich mich angefangen dafür zu interessieren, würde ich sagen, als ich als Teenager so auf Sinnsuche war und mir alle möglichen Bücher über Philosophie und Religion und Co. durchgelesen habe und da dann fasziniert war von der Philosophie des Zen.
Mhm.
Da hat mich beeindruckt diese Einfachheit und diese Menschennähe und dass immer vom Selbst ausgegangen wurde, dass man praktisch alles erfahren konnte und nicht an irgendwelche Theorien glauben musste, die einfach so vorausgesetzt wurden, ohne dass man da jetzt irgendwelche Beweise hatte.
Okay, also das ist fand nicht eine gut. klassische Religion, sondern es zentriert sich wirklich um dich als Individuum und darauf, wie du mit dir und deinem Leben und deiner Umwelt umgehst.
Genau, also wenn man jetzt sagt, es konzentriert sich auf mich, dann soll das jetzt auch nicht so egoistisch interpretiert werden, sondern es geht einfach darum, dass man Frieden im eigenen Selbst herstellt und dadurch dann auch Frieden mit seiner Umwelt und seinen Mitmenschen herstellen kann. Und das fand ich sehr überzeugend und dafür brauchte man auch nichts. Musste auch niemandem, keinen Göttern, keinen Menschen irgendwie huldigen oder so. Und auch die dazugehörige Ästhetik hat mich beeindruckt und fasziniert. Also es gibt ja diese typischen Bilder von Teehäusern, wo so ganz schlichte, einfache Formen und Naturfarben dann zu sehen sind. Und das war für mich so wie, ja, man kennt zum Beispiel aus Mary Poppins aus dem Film vielleicht diese Kreidebilder auf dem Boden, wo dann alle reinspringen. Mhm. Und so ähnlich bin ich da so mit meinen Gedanken hineingereist gerne, weil ich das irgendwie so entspannend fand, diese Klarheit und diese Leere. Und ich war auch als Teenager, hat man ja meistens dann irgendeine Richtung, die man so anstrebt. Also ich war da so sehr antimaterialistisch, würde ich sagen, orientiert. Ja, das hat mich angesprochen, also Ästhetik und Philosophie. Und so ging das dann weiter. Sprachen mochte ich immer gerne. Und dann habe ich an der Uni dann eben Japanisch studiert und angefangen mit Karate-Training.
Oh wow, also dieses Interesse am Zen hatte weitreichende Folgen. Nicht nur was wirklich sogar das Studium anbetrifft, dann auch noch Kampfsport. Also du hast dich wirklich hineinbegeben in diese Welt mit Haut und Haaren.
Ja, ich dachte auch, wenn schon, denn schon.
Ja.
Das ist ja was ganz anderes und ich hatte da Lust drauf.
Mhm.
Ich dachte bei Karate eher, also ich war auch davor schon Jackie Chan Fan und so.
Ja.
Aber ich dachte so, das ergänzt sich gut mit meinem Studium, da lerne ich dann auch kulturell noch mehr über Japan kennen und dann habe ich da erstmal mit angefangen. Ich muss dazu sagen, dass es bei mir mitnichten so war, dass ich da irgendwie ein Naturtalent für hatte, im Gegenteil. Also ich bin da sehr rumgestrauchelt und habe mich da eher so durchgekrebelt, war völlig unkoordiniert und hatte keinen Orientierungssinn. Mit Richtungen hatte ich es auch nicht so. Irgendwas, welche Bewegungen nachmachen, war sehr schwierig für mich anfangs.
Ja.
Aber gerade das hat mich dann beeindruckt, dass man durch Disziplin und Wiederholung und Weitermachen dann doch so eigene Grenzen auch überwinden konnte. Was auch wiederum zu dieser Zen-Philosophie ein bisschen passte. Und dann war ich einfach Feuer und Flamme. Also ich hatte anfangs übrigens auch den Plan, Filmemacherin zu werden.
Mhm.
Aber ich dachte halt, vielleicht klappt das ja nicht so. Ist ja mit kreativen Berufen immer so eine Sache. Aber ich habe anfangs Film und Medien und Japanisch studiert. Aber dann war ich einfach so Feuer und Flamme, wie gesagt, für Japan und Japanisch. Das hat mich alles so fasziniert, dass ich das andere dann ziemlich schnell hab liegen lassen und dann habe ich mich voll auf Japanisch und auf Kampfkunst gestürzt.
Also die Faszination wuchs immer noch weiter mit der Auseinandersetzung. Es war nicht so, dass du dann irgendwann gemerkt hast, oh ja, also Zen und ich weiß nicht, Meditieren und die Philosophie, das ist ja alles schön und macht Spaß, aber so eine Sprache lernen ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, sondern es hat dich eigentlich bestätigt auf diesem Pfad und in dieser Richtung.
Also es geht ja noch weiter. Das Sprachelernen hat mich überhaupt nicht abgeschreckt. Im Gegenteil, also ich war auch schon als Kind eher so ein nerdiger Typ.
Mhm.
Ich habe das aufgesogen und jeden Tag da Vokabeln gepaukt. Überall in meinem Zimmer hingen die Kanji rum. Ich habe von denen geträumt, also dass ich mit denen begegnet bin wie Personen und so weiter. Also das hat mir Spaß gemacht, das Sprachenlernen.
Mhm.
Allerdings kommen wir jetzt zum ersten Punkt, wo es schwierig wurde, zum ersten Mal zwischen mir und Japan.
Ja.
Und zwar war das, als ich dann in meinem dritten Studienjahr, also mein Studium der Japanologie umfasste 4 Jahre und im dritten Jahr ist man dann für ein Jahr nach Japan gegangen zum Studieren. Das war Teil des Ganzen. Und da war ich dann an der ICU, an der International Christian University in Tokio.
Mhm.
Die ist dort mal von Amerikanern gegründet worden und da sind eben japanische Studenten und viele ausländische Studenten. Die hat ein sehr berühmtes Japanisch-Programm. Und dann war ich dort in Japan zum ersten Mal alleine länger.
Eine Erfahrung, der du dann dementsprechend sicherlich jahrelang entgegengefiebert hast.
Ja, also ich war schon mal dort gewesen, muss ich sagen, mit, ich glaube, 16, mit dem Mädchenchor Hannover auf Konzertreise. Mhm. Also auch das war schon eine sehr einprägsame Erfahrung, aber eben noch nie so lange und dass ich wirklich dort auch als Erwachsene gelebt hätte. Mhm. Und natürlich war es auch das erste Mal, dass ich vorher die Sprache gelernt hatte und dann mit der Erwartung hingegangen bin, dass ich dort so ähnlich wie bei meinem Schüleraustausch in Kanada mit 16 hingehen kann und recht schnell reinkomme und dann einfach so dieses Native Speaking dann so aufsauge.
Und durch eigentlich das alle Alltagsleben. Türen sich magisch öffnen.
Genau.
Durch diesen Zugang.
Richtig. Und da bin ich dann doch etwas enttäuscht worden erstmal. Also ich hatte da, wie gesagt, gepaukt ohne Ende und ich konnte die Textbuchsätze perfekt artikulieren. Und trotzdem war dann einfach die Sprache in der Praxis noch mal eine sehr große Herausforderung. Und da habe ich mich dann wirklich, hatte ich auch teilweise so eine kleine Krise dann zwischendurch, wo ich mich gefragt habe, Mensch, warum habe ich jetzt nicht, ich hätte hier Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, alle diese Sprachen hätte ich irgendwie in der Hälfte der Zeit perfekt meistern können. Stattdessen plage ich mich hier mit diesem Monster rum, was ich niemals hinkriegen werde. Es ist halt einfach sehr kontraintuitiv, wie die Sprache so auch grammatisch aufgebaut ist. Und da steckt natürlich auch eine ganz andere Kultur und ein ganz anderes Denken dahinter, aus dem sich die Sprache ja auch entwickelt hat. Und das war natürlich das Zweite, auch kulturell war es eine Herausforderung da. Erstmal war es sozusagen das erste Mal in meinem Leben, dass ich so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen habe, was es bedeutet, was Rassismus sein kann. Also man sieht dort einfach schon mal anders aus als alle Japaner und Japanerinnen und wird entsprechend auch meistens mit anderen Erwartungen besetzt und anders behandelt. Und eine dieser Erwartungen ist zum Beispiel, Gaijin, also Ausländer, kann kein Japanisch. Viele Japaner sind schüchtern, haben zwar jahrelang in der Schule Englisch gelernt, sind aber eben nicht so souverän in der Kommunikation, rennen erstmal weg. Mhm. Oder aber das Gegenteil, sie kommen, ein Ausländer, da muss ich jetzt erstmal Englisch sprechen und da kann ich mein Englisch üben. Also man ist dann auch automatisch englischer Muttersprachler mit einem europäischen Gesicht.
Ja.
Und
das sind ja erstmal noch Fehlvorstellungen, die ja durchaus nachvollziehbar aber sind. Ne? Also dass die Erwartungshaltung
natürlich nicht
ist, dass du jetzt wunderbar Japanisch sprechen kannst und du sie dann hoffentlich positiv überraschen und verblüffen kannst. Das ist ja durchaus naheliegend, ja.
Absolut. Das ist natürlich nachvollziehbar und es stimmt ja tatsächlich auch meistens. Also
genau.
Es beruht sicherlich auch auf Erfahrung.
Ja.
Aber es war eben so, dass sich daran auch nicht so leicht rütteln ließ. Selbst wenn ich dann Japanisch gesprochen habe, waren oft auch dann, ging das irgendwie in vieler Menschenköpfe nicht hinein, dass ich das irgendwie sprechen wollte und auch ein bisschen konnte. Also damit hatte ich anfangs sehr zu kämpfen. Das hat mich doch dann total verunsichert und dann wuchsen die Selbstzweifel und überhaupt die Zweifel an meinem ganzen Weg, ob ich jetzt mit diesem Land, diesen Leuten und dieser Sprache mein Leben und meine Arbeit verbringen möchte. Das erste Jahr dort war schwierig.
Aufgrund dieser schwierigen Kommunikation hinsichtlich der Sprache, aber du hast ja angedeutet, dass es also die Schwierigkeiten, dass die weit darüber hinausgingen, also auch auf kultureller Ebene stattfanden. Und du hast gerade auch in einem Nebensatz gesagt, da muss ich jetzt natürlich schon nochmal nachfragen, dass du regelrecht eine Ahnung davon bekommen hast, wie es sich anfühlt, auch Rassismus ausgesetzt zu sein. Wie ist das zu verstehen?
Ja, einfach, dass man anders behandelt wird, weil man anders aussieht.
Mhm.
Nicht immer negativ. Also es gibt auch so eine Art positiven Rassismus, sage ich mal, dass viele Japaner dann so denken, Gaijin sind automatisch cool.
Mhm.
Sie sind ja lustig und toll und ich will mit ihnen befreundet sein. Sowas gibt's auch. Und dann gibt es eben Vorurteile wie Gaijin können sich nicht benehmen, sind laut und rüpelhaft, folgen den Regeln nicht. Und eben natürlich können kein Japanisch, wie schon gesagt, was ja auch verständlich ist. Ja, solche Vorstellungen herrschen dort.
Du hast dich Vorurteilen und Klischeevorstellungen ausgesetzt gefühlt.
Genau, und natürlich weiß man ja, dass es das gibt und man bekommt es auch mit, aber es ist dann nochmal was anderes, wenn man es am eigenen Leibe erfährt. Mhm. Also das war eigentlich auch ganz wertvoll, das mitzubekommen. Also ich habe dann irgendwann gesagt, okay, es ist jetzt aber zu spät, das Handtuch zu schmeißen. Ich mache jetzt weiter, ich trete die Flucht nach vorn an und das wird schon irgendwann. Es ist bestimmt nicht umsonst, dass ich mir diesen Weg ausgesucht habe. Und also ich konnte mich dann davon überzeugen, damit meinen Frieden zu schließen und weiterzumachen. Und das hat sich auch gelohnt. Also ich habe dann dieses Jahr erstmal zu Ende gemacht, bin zurück nach Schottland, wo ich Japanologie studiert habe und habe zu Ende studiert und habe das auch dann mit einer 1 abgeschlossen. Und ja, dann war ich erstmal zur Überbrückung ein Jahr in Spanien, habe da gearbeitet, habe aber schon vorher beschlossen, also es reicht noch nicht, ich muss nochmal nach Japan. Mhm. Um richtig reinzukommen. Also ich brauche einfach noch länger, um da richtig reinzukommen.
Und richtig reinkommen und heißt, die Sprache in allererster Linie noch besser zu verinnerlichen, trotz der Abschlussnote 1, oder wirklich auch noch besser das japanische Denken und Fühlen und Leben und Sein nachvollziehen zu können.
Genau, beides. Also ich sage immer, mein Totemtier ist das Chamäleon. Und das ist auch so eine Art Ideal, die ich so habe. Also ich bin von Natur aus schon so ein bisschen so, aber ich finde das auch eine gute Herausforderung in Sachen Empathie und Mitmenschenverstehen, dass man dann versucht, wenn man irgendwo hingeht, wirklich darin aufzugehen und so wie einer der anderen zu werden, die dort leben. Und das Gefühl hatte ich nun noch gar nicht mit Japan. Und das wollte ich einfach schaffen.
Und du hattest schon auch die Hoffnung noch übrig in dir, trotz dieser Erfahrung, die ja mitunter herausfordernd war, dass es dir schon gelingen könnte.
Ja, ich wollte einfach nicht aufgeben. Ja. Und habe mich sozusagen davon überzeugt, dass ich keine Wahl habe. Mhm. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, habe ich mir gesagt, jetzt muss ich da durch. Und ja, dann habe ich mich einfach darauf eingelassen. Und ich glaube, das war auch innerlich nochmal ein wichtiger Schritt. Und es hat dann tatsächlich auch noch eine Weile gedauert. Also die japanische Arbeitswelt dann kennenzulernen, war dann wiederum nochmal eine neue Herausforderung, die ich ja als Studentin noch nicht gekannt hatte. Da hatte ich jetzt auch...
Ich würde sogar ganz gern genau darüber sprechen, über diese Herausforderung, die du dann bewältigen durftest und musstest, als du nach Japan zurückgekehrt bist und ja wirklich dorthin gezogen bist. Du beschreibst in deinem Buch zum Beispiel auch in dieser Passage viele kulturelle Unterschiede, die dir natürlich auch immer wieder aufgefallen sind, ist ja klar. Vor allem erzählst du zum Beispiel von der Respektsprache und auch von den Hierarchien im Land. Du verwendest zum Beispiel Sätze wie, Zitate, bitte beehrt mich weiterhin mit eurem Wohlwollen. Also sehr, sehr höflich, sehr respektvoll. Würdest du das ein bisschen ausführen? Inwiefern spielt Respekt gegenüber Hierarchien in Japan eine Rolle und inwiefern hast du das selbst auch so erfahren?
Also diese hierarchische Struktur kannte ich schon aus dem Karateunterricht ganz gut und in dem Kontext hatte ich damit auch kein Problem. Der Lehrer war eben so an der Spitze und man musste alles machen, was er sagte. Also das fand ich jetzt nicht schwierig, mich da einzufügen. Aber ja, diese Hierarchie ist in Japan eben sehr fein abgestuft und sehr starr organisiert. Und diese Feinheiten, wie man sich jetzt wem gegenüber zu verhalten hat, das ist dann doch nicht so leicht sofort mitzubekommen als erstmal Neuzugänger. Und da einen Blick zu entwickeln dafür und eine Sensibilität, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir sind es dann doch gewohnt, eher... ja, so wie mit Gleichgestellten zu kommunizieren, selbst in der Arbeitswelt. Wir haben im Deutschen noch du und sie, so ein bisschen kennen wir das also auch. Wir benutzen vielleicht auch eine etwas andere Umgangssprache in Geschäfts-E-Mails als jetzt mit Freunden. Also das kann man sich schon mal so ähnlich vorstellen, aber es gibt eben, wie gesagt, noch viel mehr Abstufungen und die sind dann oft eben auch so mit bestimmten Rechten und Pflichten verbunden. Also der Chef darf kommen, wann er will und machen, was er will und sprechen, wie er will und andere behandeln, wie er will. Und alle anderen müssen vor dem Chef da sein, müssen ihm seine Taschen tragen, müssen ihm sein Getränk einschenken und nachschenken und so weiter. Und dann gibt es eben neben dem Chef noch andere Unterchefs und dann gibt es Neuankömmlinge, die ganz unten in der Hierarchie sind und erstmal so eine Art Fußabtreter sind und allen den Kaffee servieren und so weiter. Also das ist schon sehr viel hierarchischer strukturiert als hier.
Wie bist du damit fertig geworden? Es ist ja natürlich, also klingt schon sehr gewöhnungsbedürftig, weil es danach klingt, in Bezug auf deine Erfahrung, dass es eben nicht nur eine, naja, professionelle Hierarchie ist in der Hinsicht, wer hat jetzt die schlussendliche Entscheidungsgewalt, sondern es ist wahrscheinlich schwer, sich des Eindrucks zu erwehren in der jeweiligen Situation, dass da regelrecht Unterschiede in der Wertigkeit der Menschen, der unterschiedlichen Menschen, abhängig von ihrer Stufe in der Hierarchie gemacht werden.
Ja, genau. Also ich muss sagen, ich habe eigentlich, was das angeht, ziemlich Glück gehabt. Also mit dem Arbeitsleben hatte ich auch eher andere Probleme, auf die ich vielleicht gleich nochmal eingehen kann. Aber jetzt zu diesem Thema fällt mir eine ganz andere Anekdote aus Japan ein. Da habe ich mal gedolmetscht bei einem Werbungsdreh in Toyota City für ein Lexus. Und da war es zum Beispiel so, ich musste also immer hin und her dolmetschen zwischen dem belgischen Kamerateam und dem japanischen Filmteam, was dort so für die Herrichtung des Autos, für das Studio und für die Technik und so weiter zuständig war. Und es ging ständig darum, man sollte nicht mit Gürtelschnallen und anderen harten Gegenständen, Ketten und so weiter, diesem strahlenden Lexus, der da auf dem Präsentierteller stand, zu nahe kommen. Aha. Und darauf haben mich die Belgier auch immer wieder hingewiesen, dass man da jeden Kratzer sofort sieht auf dem Film. Dann kam eben einer von der japanischen Crew und wollte da irgendwas erklären und stellte sich auf so einen kleinen Hocker am Auto mit einer dicken, fetten Metallgürtelschnalle ganz nah an das Auto heran und der Belgier gleich wieder zu mir, sag ihm Vorsicht, Gürtelschnalle, ich gebe das weiter. Und dann kam aber ein Donnerwetter auf mich zu von der japanischen Crew und zwar von den anderen. Dieser Mann sei doch der Chef der Crew und dem könnte man noch nicht sagen, was er zu tun hat, was denke ich überhaupt, wer ich bin. Und dann kam noch dieser Mann selbst und sagte mir nochmal, ich kenne doch dieses Geschäft, ich weiß doch, wie man das macht und ich werde doch nicht das Auto zerkratzen. Und dann sagte er dann zum Schluss dieses Monologs, ja, wahrscheinlich versteht sie mich einfach sprachlich nicht. Und ich war da als Dolmetscherin tätig.
Ja.
Also in solchen Situationen, da hatte ich dann wirklich das Gefühl, diese Hierarchie, die gibt dann Leuten teilweise das Gefühl, dass sie mehr wert sind und andere wie Dreck behandeln dürfen oder sich alles erlauben dürfen. Also, aber das ist jetzt auch nicht zwingend Folge dieser Hierarchie. Es gibt auch sehr nette Chefs.
Genau,
das fiel mir gerade dazu ein.
Wahrscheinlich ein guter Hinweis, wenn wir jetzt solche kulturellen Eigenheiten basierend auf deinen Erfahrungen hier besprechen, dann hat das natürlich schnell den Anschein, dass wir hier irgendwie aufs Übelste pauschalisieren. Das soll natürlich nicht das Ziel sein, aber es gibt natürlich bestimmte Eigenheiten und es gibt eben deine Erfahrung. Aber gut, dass du darauf hinweist, dass sich diese kulturellen Eigenheiten, und das sind natürlich dann am Ende doch Pauschalisierung, dass sie sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise ausdrücken können in der Realität.
Ich kann vielleicht, damit eben nicht dieser Eindruck entsteht, auch umgekehrt ein positives Beispiel geben, wie sich Hierarchien positiv auswirken können, wo ich das sehr angenehm fand zum Beispiel. Es gibt dieses sogenannte Senpai-Kohai-System, was ich zum Beispiel auch eben vom Karate schon her kannte. Wenn dann Neulinge dabei sind, die sich noch nicht auskennen, dann werden die erfahreneren Schüler zu sogenannten Senpai, die eben sich schon ein bisschen auskennen, weil sie länger dabei sind, und haben dann die Pflicht, diese Neuankömmlinge da willkommen zu heißen und sie da auch einzuführen, dass sie sich da wohlfühlen und dass sie eben lernen, wie alles läuft. Und umgekehrt sind die Neuankömmlinge dann eben so, dass sie das auch respektieren, dass sie da nicht widersprechen und nicht sagen, ey, was hast du mir eigentlich zu sagen? Wie man das zum Beispiel in Deutschland oft mitkriegt bei irgendwelchen Unterrichtssituationen, wo sich alle so gleichwertig fühlen. Und das fand ich zum Beispiel dem Lernen sehr zuträglich. Und fand es auch menschlich angenehm.
Dass man wirklich direkt einen Mentor hat, der sich auch verantwortlich fühlt dann.
Also das, finde ich, ist zum Beispiel eigentlich eine wertvolle Struktur. Da kann man wiederum von unserer Seite aus auch was lernen.
Ja, gutes Beispiel. Ein Teil dieser ganzen, naja, sozialen Zwänge und Formeln und so weiter und so fort ist natürlich, also wenn ich jetzt trotzdem nochmal an diese Autoszene und die Gürtelschnalle zurückdenke, dass obwohl du dann so einen Satz hörst wie, naja, gut, die versteht mich einfach nicht, dass es dann trotzdem sozial nach meinem Verständnis durchaus auch von dir erwartet wird, trotzdem weiterhin gute Miene zu bösem Spiel zu machen. Da passt, glaube ich, ganz gut auch zu die sogenannten Honne und Tatmae, zwei Begrifflichkeiten. Was bedeuten die?
Ja, Honne und Tatemai. Also Honne
okay, ein bisschen
ist...
bisschen falsch ausgesprochen, na gut, aber dafür haben wir dich ja hier.
Honne ist das, was man wirklich denkt und fühlt. Mhm. Tatemai ist der Schild oder die Maske, die man schützend davor setzt. Mhm. Und bei uns ist es ja eigentlich so, dass man meistens so diese Wertvorstellung hat und dieses Ideal hat, man sollte ehrlich sein, man sollte ganz authentisch sein. Und eben sagen, was man denkt und was man in seinem Herzen fühlt,
ja,
im Umgang
wahres,
mit anderen.
Sein wahres menschliches Ich sichtbar machen für seine Mitmenschen. Das wird eigentlich tendenziell bei uns geschätzt. Natürlich auch nicht in allen Situationen, aber ja, ich verstehe, was du meinst.
Genau, und ja, aus japanischer Sicht ist das ganz anders. Also dort wird eher Wert darauf gelegt, dass man sich selbst und seine wahren Gefühle und Gedanken zurücknimmt zugunsten der Gruppenharmonie. Hm. Und damit die möglichst reibungslos weiter bestehen kann, setzt man sich eben dieses Tatemai davor und ist eben einfach immer erstmal höflich, lächelt möglichst, lässt seine Launen nicht durchblicken, ist einfach darauf bedacht, dass die Gruppe harmonisch funktionieren kann, eher als bei uns zum Beispiel, dass man jetzt seine Meinung unbedingt sagt oder seinen Senf dazu gibt.
Ich würde mir vorstellen, dass es das deutlich schwieriger macht, Freundschaften zu knüpfen, weil es viel, viel länger dauert, mehr Mühe kostet, mehr Geduld braucht, herauszufinden, wie jemand wirklich und echt und wahrhaftig drauf ist. Wie waren diesbezüglich deine Erfahrungen?
Das kann ich zum Glück nicht bestätigen. Mhm. Also ich habe ja auch im Studium schon dann gerade in meinem zweiten Studium, also ich habe dann nochmal ja einen Master gemacht in Dolmetschen und Übersetzen ein Jahr lang und da waren die meisten Japaner und Japanerinnen. Wir waren eine sehr enge Gruppe, weil wir nicht so viele waren. Wir waren nur 18 Leute und haben dann sehr viel zusammen gelernt und unternommen. Und wenn man dann in so einer Gruppe drin ist, dann kann man sich eigentlich recht gut und auch schnell mit Leuten anfreunden. Also dann zeigen sie dann durchaus auch ihr wahres Ich.
Weil es dann zum einen nicht die professionellen Hierarchien gibt und zum ja. Beispiel auch nicht, naja, altersbezogene Hierarchien oder Sozialhierarchien.
Genau.
Sondern ihr seid dann tendenziell in einer ähnlichen Lebenssituation. Zum Beispiel ihr studiert, seid tendenziell in einem ähnlichen Alter, habt ähnliche Ziele vielleicht und deswegen macht es ja. das wahrscheinlich leichter.
Ja, und es ist auch in Japan ja so eher diese Struktur, es gibt so Innengruppen und dann gibt es die, die außerhalb der Gruppe sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel Karate macht, dann sind alle, die Karate machen, in dieser Innengruppe. Da fühlt man sich dann schon mal dadurch auch miteinander verbunden und mhm. hat Anknüpfungspunkte und ist einfach erstmal wohlwollend, würde ich sagen, einander gegenüber. Und ist praktisch fast schon wie in so einer Familie dann vom Gefühl her. Also das ist eigentlich angenehm.
Okay, da hast du also gute Erfahrungen gemacht. Nun hast du aber vorhin auch angedeutet, also wir haben jetzt über Respekt und Hierarchien gesprochen, was natürlich gerade im beruflichen Kontext durchaus hier und da herausfordernd für dich war. Du hast aber auch angedeutet, was deine eigene Arbeit vor Ort betraf, dass es da mitunter noch ganz andere Herausforderungen und Schwierigkeiten für dich gab.
Ja, genau. Also ich fand es schon recht herausfordernd, dass man sehr viel Zeit bei der Arbeit verbringen musste, hm. auch wenn es gar nicht so viel zu tun gab. Und ganz allgemein hat mich dort wiederholt rasend gemacht, dass zwar immer so es für wichtig befunden wird, dass man so aussieht, als würde man ganz viel machen. Und zum Beispiel, wenn man im Laden jemanden anspricht, der dort arbeitet, ich suche Blaubeerkaugummi, wo ist denn das? Dann rennen die erstmal los und rennen durch den ganzen Laden. Hauptsache, sie sehen jetzt sehr beschäftigt aus und machen irgendwas. Und ich hatte eben immer auch bei der Arbeit das Gefühl, man wird da unglaublich rumgehetzt. Aber es kommt gar nicht so viel dabei raus. Also man könnte eigentlich die Arbeit, die man machen muss, in der Hälfte der Zeit schaffen. Aber es ist eben da auch wieder ein anderer Schwerpunkt. Also es ist einfach nicht so effizient dort, die Arbeitsweise. Und auch sehr viele Strukturen, also die ganze Bürokratie, die ich da mitmachen musste als Lehrerin, zusätzlich zu meinem Unterricht.
Du hast als Englischlehrerin gearbeitet an einer Sprachschule, ne?
Genau, an einer privaten Sprachschule zunächst. Und das erschien mir alles sehr, ja, so als viel Schikane dabei. Und das fand ich schwer auszuhalten, dass ich dort ständig irgendwelchen, meinem Gefühl nach, sinnlosen Aufgaben nachgehen musste und aber eben auch meine Managerin natürlich Chef war und ich dann einfach ihr folgen musste und auch den vorgegebenen Strukturen folgen musste.
Alles in allem mal so zwischengefragt, bevor wir dann jetzt gleich nochmal auf das Thema Ninja-Ausbildung auch zu sprechen kommen. Wie bist du mit diesen ganzen kulturellen und ja schlussendlich auch emotionalen Herausforderungen umgegangen und fertig geworden? Das kam ja jetzt nicht überraschend und plötzlich. Du warst ja schon mal da für ein Jahr im Laufe des Studiums, hast du erzählt. Und trotzdem würde ich mir vorstellen, dass das schon auch so eine Art, naja, erweiterter, verlängerter Realitätscheck war. Denn ursprünglich hattest du ja mal angefangen, dich für Japan zu interessieren und zu begeistern. Naja, aufgrund von Zen, hast du erzählt, dann Kampfkunst, dann die ganze Ästhetik, der Tempel und Pagoden und so weiter. Warst also doch über einige Jahre hinweg mehr oder weniger Japan-Fan und musstest jetzt immer wieder feststellen, so schön es auch war, dass dir das Leben hier vor Ort mitunter doch ziemlich schwer fiel. Also ich würde das so interpretieren, es entstand ein differenzierteres Bild. Wie war dieser Prozess für dich selbst?
Das habe ich eigentlich gehandhabt wie schon immer. Ich habe mich eigentlich immer sehr so auf Geschichtensuche begeben im Leben, würde ich das mal sagen. Und alles, was ich erlebt habe, fand ich, abgesehen davon, dass es eben Erlebnisse waren, die einem auch manchmal schlechte, manchmal gute Gefühle bescheren, fand ich es immer auch gleichzeitig schon eine interessante Geschichte und habe immer alles aufgeschrieben, was ich erlebt habe. Aus diesem Aspekt betrachtet war das alles Gold wert. Also das waren alles sehr spannende Geschichten und ich bin einfach neugierig und finde gerade solche Sachen, die man nicht erwartet hätte, wenn man sie erlebt, dann auch sehr interessant und kann dadurch, glaube ich, oft, wenn Situationen sehr schwierig sind, so ein bisschen Abstand davon gewinnen und diesen Blickwinkel einnehmen. Das ist jetzt aber sehr interessant und das schreibe ich auf und was kann ich daraus lernen und sowas alles. Das hat mir auch damals sehr geholfen und ich habe ganz, ganz viel geschrieben, gerade in der ersten Zeit, wo ich dort alleine war und gerade anfing zu arbeiten und auch noch niemanden kannte. Damit habe ich sehr viel Zeit verbracht und dann ging es mir immer danach besser.
Ja, eine gute Sichtweise auf jeden Fall. Geschichten sammeln, Erlebnisse sammeln und damit ja auch Einsichten sammeln. Einsichten, was Japan anbetrifft, aber in der Auseinandersetzung mit Japan und mit den Unterschieden und dem, was dort anders läuft, findet ja zugleich auch eine Auseinandersetzung natürlich mit dir selbst statt, nicht wahr? Wo du einiges von dem, was du aus deiner Welt für selbstverständlich hältst, gehalten hast, auch nochmal ganz neu hinterfragen kannst. Und wenn man dann es schafft, so zu reflektieren wie du schon in der Situation und nicht erst Jahre später, nämlich zu erkennen, nur weil es jetzt nicht immer angenehm und leicht ist, sondern manchmal auch ein bisschen ruppig, ist das nicht unbedingt schlecht, sondern das ist zwar hart verdient manchmal, aber es ist eben auch ein Reichtum, den du da dir selbst erarbeitest an Erlebnissen, Geschichten und Erfahrungen, wird man damit wahrscheinlich auch viel leichter fertig und verhindert, dass diese starke Zuneigung zu Japan schlimmstenfalls ins Gegenteil umkippt.
Genau. Und zusätzlich noch ein Aspekt vielleicht, hatte ich ja schon erwähnt, diesen Anspruch oder zumindest dieses Ideal an mich selbst, dass ich gerne als Chamäleon es schaffe, mich perfekt anzupassen. Das hatte ich auch noch so, als vielleicht wie andere ihre Grenzen gern testen, indem sie einen Marathon laufen. So ähnlich war das für mich dann in Japan zu sein und sich dort nun perfekt anzupassen. Das war wirklich eine Herausforderung, die mich aber auch gereizt hat. Auch sprachlich und überhaupt und kulturell und menschlich. Und nach ein paar Jahren hat es dann auch tatsächlich funktioniert und ich habe mich wirklich dort zu Hause gefühlt. Und dieses Gefühl ist bis heute da, dass ich Japan so als zweites Zuhause erlebe und auch mich immer wieder dorthin gezogen fühle und immer wieder das Land besuchen möchte.
Das ist ja schon auch, also natürlich eine sehr erfreuliche Aussage und auch eine starke Aussage vor dem Hintergrund der vielen Herausforderungen, die du jetzt schon beschrieben hast, im Rückblick betrachtet. Und ich weiß, es hat Jahre gedauert, hast du ja gerade angesprochen. Gab es auf diesem Weg hin zu der Wahrnehmung, ja, ich erreiche jetzt doch irgendwie mein Ziel und ja, ich entwickle ein Gefühl von Heimat für dieses Land. Gab es da bestimmte oder vielleicht sogar ein oder zwei oder drei, ich weiß nicht, Meilensteine, wo du sagen würdest, das waren entscheidende Schritte auf diesem Weg?
Ja, das kann man schon vielleicht mit ein paar Erlebnissen verbinden. Da spielt auch die Ninja-Ausbildung eine große Rolle, weil ich eben anfangs, als ich da mit anfing, dachte, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sehe, wozu das alles da gewesen ist, diese harte Arbeit. Jetzt habe ich hier in Japan meine Arbeit und mein Schicksal gefunden. Und umso enttäuschender war das dann wiederum, als sich das als sehr schwierig herausstellte. Aber es gab dann noch nach der Ninja-Ausbildung, also beziehungsweise schon davor, hatte ich ein Dojo dort kennengelernt, wo Aikido unterrichtet wurde. Und
Dojo ist so eine Art Kampfkunststudio, würde ich jetzt mal beschreiben.
Ja, Kampfkunstschule, ja. Genau. Direkt übersetzt heißt Dojo der Ort des Weges. Also Do ist der Weg und Wege können eben zum Beispiel Kampfkünste sein, es kann auch der Weg des Tees, also die Teezeremonie sein, der Weg des Blumenarrangements. Mhm. Das drückt aus, dass eben diese Disziplinen nicht nur jetzt irgendeine Sportart oder irgendein Hobby sein sollen, sondern ein Lebensweg, der einem hilft, ja, sie wiederum wie beim Zen diese Harmonie mit sich selbst, mit anderen und mit der Umwelt immer weiter zu perfektionieren. Ja, und Dojo ist eben der Ort, wo das praktiziert wird. Und ja, da bin ich auch so ganz zufällig drauf gestoßen. Ich kam nach Japan, wollte weiter Karate machen, weil ich damit vorher schon angefangen hatte und habe dann auf einem Stadtplan in der Nähe meiner Wohnung so einen Kampfkunstort gefunden. Also das war eigentlich ein Fitnessstudio, aber auch so mit verschiedenen Sporthallen drin und es gab dort auch Karate. Und dann bin ich da mal hingegangen, um nachzufragen, kann man hier Karate machen? Und dann mischte sich dann plötzlich jemand anders in das Gespräch ein, der da arbeitete und meinte, ach, du willst Kampfkunst machen, dann geh doch mal nach Toyonaka zum Shosenji Dojo. Da unterrichtet ein Zen-Priester Aikido und das ist die beste Kampfkunstschule, die es hier gibt. Mhm. Und hat mir dann, was auch typisch japanisch ist, sehr zuvorkommend große Karten ausgedruckt, wie ich da hinkomme. Und mir das sehr ans Herz gelegt. Und irgendwie war ich davon so beeindruckt, dass ihm das so wichtig war, mir das zu sagen, dass ich dann da tatsächlich hingegangen bin. Und dort habe ich dann wirklich so mein japanisches Zuhause gefunden, auch über die Jahre. Also dort habe ich dann eben einen Lehrer gefunden, diesen besagten Zen-Priester, Katsuyuki Shimamoto, der dort Aikido unterrichtet neben seinem Zen-Tempel. Und dessen Philosophie hat mich sehr beeindruckt. Und dann fragte der mich eines Tages, ja, Anna, ich reise nach Kanada. Könntest du nicht mitkommen und meine Dolmetscherin sein? Und dann habe ich das gemacht und von dem Tag an bin ich ganz viel mit ihm rumgereist und habe für ihn gedolmetscht, was eben ja auch meine erste umfangreichere Dolmetscherfahrung war und somit auch Einsetzen meiner hart erarbeiteten Fähigkeiten.
Ja, was ja auch eine Bestätigung deiner vielen, vielen Arbeit ist, die du da reingesteckt hast, eine gute Dolmetscherin zu werden. Jetzt sie endlich anwenden zu können und jemandem auch wirklich damit helfen zu können.
Genau, und auch das Feedback der Schüler vor Ort, die haben sich so gefreut, dass sie ihn verstehen konnten. Und er ist auch einfach ein charismatischer und inspirierender Lehrer, der einfach, finde ich, so eine Philosophie vertritt. Wenn alle der folgen würden, dann wäre es ein friedlicherer und besserer Planet. Mhm. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben dann. Also da kamen so für mich die Fäden zusammen. Und in Japan sagt man immer, Zufall ist in Wirklichkeit Vorsehung. Und so habe ich das empfunden mit diesem Aikido, dass es sich letztendlich doch sehr gelohnt hat. Also das hat mein Leben wirklich nachhaltig geprägt, diese Erfahrung. Und immer, wenn ich jetzt Japan besuche, bin ich auch dort im Dojo und alle, die da trainieren, sind wirklich so eine Art Familie geworden.
Oh, schön. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Und du hattest, also das ist sozusagen das zweite Beispiel, kurz angesprochen hattest du auch das erste Beispiel hin auf deinem Weg, Japan vielleicht dann auf die eine oder andere Art und Weise auch als Heimat zu empfinden. Hattest du nochmal deine Ninja-Lehre kurz angesprochen. Darauf möchte ich natürlich auch noch eingehen. Darüber schreibst du auch in deinem aktuellen Buch ausführlich und das ist ja natürlich eine wahnsinnig spannende Story. Fangen wir mal beim Anfang an. Wie bist du überhaupt auf die Option gestoßen, eine Ninja-Ausbildung machen zu können und dann schlussendlich auch machen zu wollen?
Ja, wieder so ein Zufall, der vielleicht in Wirklichkeit Vorsehung war. Also ich war ja, wie gesagt, einfach Japan-Kultur-Fan, Kampfkunst-Fan. Und dass ich Kampfkunst-Fan war, das wusste auch mein guter Freund Hido, den ich von der Uni kannte, von diesem Dolmetsch-Studiengang in Bath damals. Und der wohnte in Nara und kannte ein Museumsdorf in Iga, wo eben dieses alte Ninja-Geschlecht, was dort in der Sengoku-Zeit gelebt hatte, zelebriert wurde und vorgestellt wurde. Und deshalb hat er dann einfach gefragt, ob ich da nicht mal mit ihm hinfahren möchte und meinte, das würde mir bestimmt sehr gut gefallen und das wäre doch eine lustige Unternehmung für ein Treffen. Und ja, dann haben wir eben noch einen anderen Kumpel von mir aus besagtem Aikido-Dojo mitgenommen, das dann mein Zuhause in Japan wurde, der auch totaler Kampfkunst-Fan war und sind einfach an einem schönen, seltenen, freien Tag in Japan losgefahren nach Iga in dieses Museumsdorf und haben uns da eine tolle Ninja-Show angeguckt. Und nach dieser Show sagte mein Freund Hiro, hey Anna, guck mal, da steht doch hier so ein Poster, da steht drauf, Ninjas gesucht. Suchen junge, motivierte Personen für unsere Gruppe. Das ist doch was für dich. Und ich habe ihn erstmal ausgelacht, weil ich dachte, naja gut, aber ich kann ja hier nicht als Ausländerin Ninja werden. Und dann meinte er, ach, frag doch mal, du hast doch schon Schwarzgurt in Karate und überhaupt, ist doch egal. Und dann dachte ich, naja gut, fragen kann man ja mal. Also mehr als Nein sagen können sie auch nicht. Und dann war tatsächlich der Ninja-Boss angetan von der Idee. Ich glaube, es ging ihm da erstmal hauptsächlich darum, dass er dann jemanden haben würde, der da so ein bisschen für die ausländischen Besucher Englisch sprechen konnte und dolmetschen konnte auch. Ja. Aber er hat dann eben auch schon gesehen, ich hatte ein bisschen trainiert und ich war körperlich so recht fit. Also ja,
es gab
und,
Hoffnung, dass du durchaus auch brauchbar sein könntest als Ninja.
Genau, und er meinte, ja, und sie hat ja auch ein ganz hübsches Gesicht. Das ist ja auch immer ganz gut im Showbusiness. Also ja, ich weiß eben nicht genau, wie seine Motive da waren. Aber ich fand es dann eben umgekehrt auch vielversprechend, dass er gedacht hat, er kann vielleicht da mit mir arbeiten. Und so kam das dann.
So ging das los, okay. Dann erstmal noch ein paar zwischengeschobene Fragen. Zunächst mal Ninja. Kennen wir, glaube ich, alle aus den bekannten Filmen. Aber würdest du noch mal kurz erklären, was Ninjas eigentlich genau sind?
Ja, genau. Also Ninjas sind natürlich in der Popkultur und in der Vorstellung immer einfach irgendwelche abenteuerlichen, kriegerischen Helden in schwarzen Klamotten.
Wild, messerschwingend, ja.
Genau, die ganz toll Kampfkunst können. Das kommt natürlich hauptsächlich durch die ganzen fiktiven Ninja-Versionen zustande. Geschichtlich betrachtet waren Ninjas ursprünglich so eine Art Geheimagenten. Während der Sengoku-Jidai in Japan, also dieser Zeit praktisch im Mittelalter, wo dort ganz viele kleine Provinzen so um die Vorherrschaft kämpften, waren eben auch damals schon die japanischen Regeln und Hierarchien sehr streng. Und die Samurai mussten sich immer einander erstmal vorstellen, bevor sie kämpfen konnten und so weiter. Es war einfach also wie bis heute sehr ineffizient in der Arbeitswelt, würde ich mal sagen. Und da brauchte man dann einfach...
Basierend bei den Samurai auch wieder auf so einem relativ komplexen Ehrenkodex, den sie eben befolgen mussten und der manchmal eben auch hinderlich war.
Ganz genau. Also dieser Samurai-Ehrenkodex war sicherlich sehr ehrenhaft, aber auch sehr ineffizient und sehr unpraktisch, wenn man einfach die anderen Länder erobern wollte und da bestimmte Menschen mal eben ausschalten wollte, die einem unangenehm waren. Und in dieser Situation wuchs dann das Gewerbe der Ninjas, die dann heimlich eben Missionen erfüllt haben für die jeweiligen Kriegsherren. Also die wurden von denen eben angestellt und bezahlt und ausgestattet und die mussten verschiedene Sachen machen. Also man kennt ja so ein bisschen auch natürlich aus Filmen und Büchern die Arbeit eines Spions. Also sie mussten dann bestimmte Informationen einholen, mussten sich teilweise verkleiden und auch wie ein Chamäleon irgendwo so reinschmuggeln, wo man sie nicht erkennen konnte und teilweise natürlich auch tatsächlich, wie man sich das vorstellt, dann irgendwelche Leute umbringen, mussten auch einfach sehr gut kämpfen können, weil es natürlich gefährliche Situationen auch gab. Also es war sehr vielseitig, was sie im Alltag gemacht haben. Ja, also Ninjas waren im Grunde Geheimagenten und viele davon mit Kampfkunstfähigkeiten.
Und wenn wir sagen, nur um auch da korrekt zu sein, du wurdest zum Ninja oder hast eine Ausbildung zum Ninja begonnen, ist das, glaube ich, sprachlich eigentlich nicht ganz korrekt, oder? Sondern die weibliche Ninja heißt streng genommen Kunoichi, wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Erklär du mal, wie ist die richtige Bezeichnung in diesem Fall?
Ja, also mit der Bezeichnung ist das sowieso so eine Sache. Also die hat sich auch über die Jahrhunderte dann gewandelt. Ursprünglich nannte man damals die Ninjas, glaube ich, Shinobi oder Shinobimono. Also da gab es ganz verschiedene Bezeichnungen für. Ninja ist, glaube ich, auch eher so ein Produkt der Fiktionswelt und der Popkultur. Heutzutage sind die einfach alle als Ninja bekannt. Und Ninja ist an sich auch jetzt nicht spezifisch weiblich oder männlich, aber es gab eben auch noch ein spezielles Codewort unter den Ninjas selbst scheinbar für weibliche Ninjas. Das ist eben Kunoichi.
Kunoichi, okay, alles klar. Gut, also so bist du mit dieser Ninja-Welt dort unverhofft in Kontakt gekommen in diesem Museumsdorf. Und warst intrigued, warst also durchaus gereizt, das hatte ich angesprochen, die Idee, da mit einzutauchen. Wenn ich jetzt den Begriff Museumsdorf höre, führt das aber natürlich zu der Frage, wie können wir uns das vorstellen? War das vor allem eine touristische Aufführung, wo man sich dann eine Kluft überwirft und jetzt mal abfällig formuliert ein bisschen Ninja spielt? Oder steckte da aus deiner Sicht, aus deiner Wahrnehmung damals schon auch ein bisschen mehr dahinter? Oder vielleicht auch anders gefragt, worum ging es dir, als du dich dafür interessiert hast? Hattest du schon die Hoffnung, in diese alte, naja, Tradition irgendwie einzutauchen? Oder war das vor allem eine reizvolle, auch nicht zuletzt körperliche Herausforderung, eben diese Aufführung einzutrainieren?
Ich würde sagen, beides. Natürlich hatte ich keine Illusion, dass das letztendlich Showbusiness ist. Also es war eine Touristenattraktion mit einem klassischeren Museumsteil, mit einem Teil, der so eine alte Ninja-Residenz praktisch vorgeführt hat. Da konnte man dann durchgehen durch dieses Ninja-Haus und gucken, was die Ninjas da so für Kontraktionen in ihrem Heim hatten und sowas. Und dann gab es eben als dritten Bestandteil die Ninja-Bühne, wo dann Shows vorgeführt wurden. Und ich war ja nur Teil dieses Show-Parts. Es war allerdings, erstens war die Show so aufgebaut, dass man sagen könnte, es war Edutainment. Also sie wollten damit dann schon natürlich auch unterhalten, aber auch eben das, was man über die Ninjas weiß, den Besuchern zeigen und das erfahrbar für sie machen, wie die Ninjas wirklich gelebt haben und was sie gemacht haben. Kashida, der Boss, hatte auch selbst so den Anspruch, ein echter Ninja zu sein und auch wirklich sich auf Traditionen zu berufen und einfach das Ganze auch historisch orientiert so ein bisschen zu leben. Also er hatte auch zum Beispiel in seinem Privatleben den Anspruch, dass man alles selber macht, selber baut, selber repariert, was auch so eine typische Ninja-Fähigkeit ist. Also so eine Art MacGyver zu sein, immer einfallsreich, alles, was man vorfindet, zu nutzen, eben auf seinen Körper zu achten, sich auch einigermaßen gesund zu ernähren, auch wenn ihm das schwergefallen ist und er es nicht immer geschafft hat. Und das fand ich eben auch beeindruckend und sympathisch. Und ich hatte so die Hoffnung, dass ich eben auch von beiden was mitkriegen würde. Also sowohl von der echten Ninja-Geschichte, als auch durchaus von diesem Showbusiness-Aspekt. Das hat mich auch gereizt. Also ich, wie gesagt, ich wollte mal Filmemacherin werden. Meine Mutter war früher Schauspielerin. Ich mag Theater und wollte da durchaus schon so auch als Bühnendarstellerin arbeiten. Aber ich fand eben gerade diese Kombination sehr ansprechend.
Die Ausbildung begann dann aber, glaube ich, nicht mit weitreichenden Ausführungen zur Ninja-Philosophie des Meisters Kashira, begann auch nicht mit Schwertübungen und Saltos oder dergleichen, sondern ja, wie begann die Ausbildung?
Die Ausbildung begann natürlich erstmal mit niederen Arbeiten.
Ja.
Das kennt man vielleicht auch aus Kung-Fu-Filmen.
Absolut, erstmal Karate Kid, Cobra Kai, die Serie gucke ich auch hin und wieder auf Netflix. Ja, aber erzähl du erstmal, bevor ich es jetzt vorwegnehme.
Genau, Cobra Kai ist mir auch schon des Öfteren empfohlen worden und wenn ich wieder mehr Zeit habe, freue ich mich darauf.
Ist jetzt vielleicht nicht die allerhöchste Kunst des Film- und Serienmachens, aber sehr, sehr unterhaltsam.
Eben, es geht ja bei Serien meistens um so ein bisschen runterkommen und unterhalten werden. Ja, also es ging aber tatsächlich los mit niederen Arbeiten. Also davor hatte mich Kashida auch gewarnt, bevor ich mich darauf eingelassen habe und das fand ich auch überhaupt nicht schlimm. Das kannte ich auch eigentlich schon vom Karate. Als ich dort mal eine Zeit lang bei meinem Meister zu Besuch gewesen war, da musste ich auch jeden Morgen erstmal putzen und Staub wischen und aufräumen und Büroarbeit machen und so weiter. Also im Grunde ist das so ein bisschen, knüpft das an diese, ja, ich glaube in China vielleicht auch, wie man eben aus Kung-Fu-Filmen kennt und in Japan verbreitete Lehrlingstradition, dass man dann bei seinem Meister einzieht und erstmal alles für ihn macht und dann einfach so in seinen Alltag und sein Tun hineinwächst nach und nach. Und entsprechend fing das an, dass ich da erstmal darin geschult wurde, wie man richtig fegt mit einem japanischen Strohbesen. Das war nämlich nicht so einfach, wie ich dachte. Ich habe dann einfach so einen Besen in die Hand genommen und da gefegt. Und dann kam Kashida und sagte, nein, so geht das aber nicht. Hier, guck mal, Anna, ich mach dir das mal vor. Ja, wie im Film, 3 Besenzüge und er hatte eine perfekte Blätterpyramide zusammengefegt. Und bei mir sah das doch etwas anders aus. Und ja, solche Sachen musste ich dann erstmal machen. Also und mit 1000 verschiedenen Gegenständen 1000 verschiedene Bereiche sauber machen und die Waffen der Ninjas putzen, ihnen hinterhertragen. Wenn dann auf der Bühne so zusammengerollte Strohmatten zerschnitten wurden mit einem Schwert, dann musste ich die ganzen runtergefallenen Strohrollenteile einsammeln und mich dann am Rand der Bühne nochmal verbeugen und die in den Müll bringen. Und so weiter und so fort. Karten verkaufen gehörte eben dazu, weil es ja Shows waren und die Besucher ordnen und die Plätze anweisen und vielleicht nochmal Bescheid sagen, dass diese Stelle doch ein bisschen gefährlich ist, wenn der da vorne dann seine Ninja-Sterne schleudert und so weiter. Also das war erstmal meine Arbeit.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis du dir durch diese niederen Arbeiten dann den Zugang erarbeitet hast hin zum eigentlichen Training?
Das hat ewig gedauert. Im Grunde war fast meine gesamte Zeit bei den Ninjas erfüllt von diesen niederen Arbeiten.
Oje.
Ich durfte dann relativ bald die Begrüßungsrede übernehmen, was für mich auch die erste große Hürde war, was Publikumsarbeit anbetrifft, also auf der Bühne stehen, weil dort natürlich auch eine Sprachform benutzt wurde, die zu den Ninjas passt, also so ein bisschen mittelalterlich und sehr höflich. Und dann musste ich dann eben einen bestimmten Text aufsagen, ganz lebendig natürlich, die Leute damit erstmal entspannt und locker begrüßen vor der Show und ihnen sagen, was sie alles beachten müssen. Also das hatte ich dann. Ja, hunderte von Malen bin ich diesen Text durchgegangen und habe das geübt, habe es vorm Spiegel geübt und die Verbeugungen dazu und so weiter und war auch sehr aufgeregt, als ich das dann zum ersten Mal machen sollte. Und Kashida war da auch nicht besonders hilfreich. Also er hat mich dann einfach immer noch mehr niedergemacht und gesagt, ach, das war jetzt nichts und ja, vielleicht lassen wir es auch wieder. Ich weiß doch nicht, ob das was wird mit dir und so.
Oh nein.
Und so ging das jedes Mal. Und ich war sowieso so ein bisschen von Selbstzweifeln geplagt und das beeinflusste sich gegenseitig nicht besonders gut.
Also das heißt, da wurde dann diese Maske aus Höflichkeit, die du beschrieben hast, auch mal abgelegt.
Ja, wie gesagt, wenn man die entsprechende Position inne hat, darf man alles und muss auch kein Blatt vor den Mund nehmen und darf im Grunde machen, was man will.
Aber dann verstehe ich auch, dass in dir schon der Wunsch auch wuchs, dich irgendwie doch zu beweisen. Also zum einen natürlich bei diesen Reden, dann aber auch, was die Kampfkunst anbetrifft, vor den Damen und Herren dort vor Ort, aber auch vor dir selbst. Und deswegen wahrscheinlich diese Szene, die du zum Einstieg vorgelesen hast, als du dann wirklich mal ins Üben und Präsentieren kommen konntest, dass das wahrscheinlich schon relativ bedeutungsvoll auch für dich war. Deine Kritiker auch vielleicht so ein bisschen, ihnen zu beweisen, was in dir steckt.
Ja, ganz genau. Das war so eine Szene, wo ich mal wieder nach langen Durststrecken und Zweifeln Hoffnung geschöpft habe, dass es vielleicht doch eines Tages klappen wird, was ich mir da vorgenommen hatte. Und ich weiß auch gar nicht, ob das ohne meinen Freund damals, der mir da geholfen hat, diese Seilszene einzuüben.
Jongleur.
Genau, ob das überhaupt hingehauen hätte, weil Kashida hat mir immer wieder versprochen, dass wir dann mal ein richtiges Trainingscamp machen, wenn Zeit ist und er mir das alles richtig in Ruhe zeigt, was ich da machen muss. Und ich habe mich immer drauf gefreut und immer hieß es dann doch wieder, ach, jetzt haben wir doch keine Zeit. Und ich war mir nicht sicher, ob er überhaupt die Absicht hat, das irgendwann zu machen, weil zwischendurch sagte er dann auch wieder, ach Anna, du musst einfach alles beobachten und nachmachen. So läuft das bei uns. Und entweder du schaffst das oder du kannst aufhören.
klingt ehrlich gesagt ein bisschen so. Du hast ja gesagt, er hat sich schon die Ninja-Philosophie auch versucht zu eigen zu machen, dass er diesen Teil, das anders als bei den Samurai der Ehrenkodex wegfällt, dass er sich auch das zu eigen gemacht hat.
Ja, anfangs kannte ich ihn natürlich noch nicht und war erstmal von ihm beeindruckt. Er hatte sich da ja nun auch was aufgebaut und was er vorgeführt hat, war beeindruckend. Er hatte auch erzählt, dass er eben lange als Straßenkünstler gearbeitet hatte und sich so durchgekämpft hatte. Irgendwann habe ich auch mal einen alten Fernsehclip von ihm gesehen, wo er noch jung war und dann da in einer Fernsehshow aufgetreten ist mit nacktem Oberkörper und Sicheln, die er so um sich rumgeschwungen hat. Also ich war erstmal von ihm beeindruckt und er ist vielleicht auch mit guten Absichten an die ganze Sache rangegangen. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war die Dynamik, die dann zwischen mir als Schülerin und ihm als Lehrer entstand, einfach nicht so günstig.
Wie lange warst du dort? Wie lange dauerte diese Situation an?
Ich war dort ein Jahr und 3-4 Monate insgesamt.
War das so gedacht? Also war das, wenn wir hier von der Ausbildung sprechen, war das schon theoretisch schon auch, naja, ein bisschen, also hätte es strukturiert sein sollen, wie eine Ausbildung halt so ist? Oder bedeutete das schlussendlich einfach, du arbeitest hier, du kriegst vielleicht ein bisschen Gehalt und hilfst dafür mit und Stück für Stück hier und da zeigen wir dir vielleicht auch mal was?
Ja, letzteres, das war mitnichten irgendeine, so wie in Deutschland, ja, wir sind berechtigt, Auszubildende anzunehmen und dann ist es eine strukturierte Ausbildung. Das war so self-made und das ist auch häufig so in Japan, auch bei vielen traditionellen Berufen, alles braucht sehr viel Zeit. Um Kugelfische professionell auseinanderzunehmen, braucht man 10 Jahre und man geht bei einem Meister in die Lehre und guckt sich jeden Tag an, was er macht, hilft ihm und lernt es dadurch. Und so ähnlich ist mein Meister auch rangegangen. Und er hatte eigentlich die Auffassung, dass er sehr gut darin ist, Leute auszubilden. Er hatte mir anfangs gesagt, dass es ungefähr 3 Jahre dauern würde, Ninja zu werden. Und dann könnte man dann vernünftig einsteigen, dass es aber zeitlebens so sein würde, dass man immer nur nach der jeweiligen Einzelleistung bezahlt werden würde. Also wenn man sich gut macht, bekommt man Geld und wenn nicht, dann nicht. Und ich dachte dann erstmal, als ich gehört habe, 3 Jahre, okay, wenn ich dann in der Zeit alles lerne und er mir das zeigt, da kann ich mich mit abfinden. Danach fange ich an zu arbeiten, wunderbar.
Das heißt, du hast für die ganzen Hilfsarbeiten auch gar nicht, wurde es nicht bezahlt?
Dafür. Ich wurde bezahlt, aber nicht viel. Also Okay. Ich habe, das hatte er gleich gesagt. Also es ist schon ein Job, aber ich habe da für einen ganzen Tag mithelfen und ich musste ja auch noch 2 Stunden anreisen und wieder zurückreisen, habe ich, glaube ich, so knapp 50 Euro bekommen.
Ja, also quasi, ja, wie halt bei einer Ausbildung auch, wird man auch nicht reich dran. Genau. Der Deal war eben, du lernst was, du möchtest das machen aus eigenem Antrieb und kriegst eben so eine kleine Aufwandsentschädigung dafür. Ja. Ich meine, du warst lange dort, hast du erwähnt, weit über ein Jahr und trotzdem hast du dann irgendwann für dich entschieden, das ist es nicht. Es ist Zeit, weiterzuziehen.
Ja, das, ich weiß nicht, ob ich jetzt erzählen sollte, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht wollen manche noch das Buch lesen.
Aber es gab da auch. Wir können gerne auch hier und da ein paar Lücken lassen, natürlich.
Ja, also
im Buch steht es ja sowieso viel ausführlicher.
Ja, es gab dann auch eine konkrete Situation, die mich dann dazu geführt hat zu sagen, also jetzt reicht's mir dann doch mal und das aufzugeben. Aber ich hatte dann tatsächlich noch lange daran zu knapsen, weil ich auch das Gefühl hatte, ich habe da das Handtuch geschmissen und eigentlich schaffe ich immer alles, was ich mir vornehme. Aber ich habe an der Stelle entschieden, dass das einfach nicht zusammenpasste und ich da einfach nicht weiter in eine gute Richtung gehen konnte, auch für alle Beteiligten.
Du schreibst im Buch, ich hatte einen riesigen Erfolgswunsch in meiner Mission als Ninja-Lehrling und genau das verhinderte meinen Erfolg. Wie ist das zu verstehen?
Ja, da habe ich über das Konzept Mushin geschrieben. Das ist so eine typische mit Zen wieder verbundene Sache. Das Wort schreibt man mit den Schriftzeichen für nicht oder kein und Herz oder Geist. Mhm. Es heißt aber eben nicht kein Herz. Also herzlos ist jetzt die falsche Interpretation oder auch geistlos trifft es nicht, sondern es geht darum, dass man sich im Grunde selbst aufgibt, dass man keinen eigenen Willen in sich trägt und dadurch dann fähig ist, alles aufzunehmen von außen. Also zum Beispiel die Lehren eines Meisters oder die Fähigkeiten, die man fürs Ninja-Sein braucht, dass man einfach vollkommen in diesen Tätigkeiten aufgeht, ohne dass man sein Ego da mit einbringt. Und wenn man natürlich sich Erfolg wünscht, dann geht das nicht. Und dann kann man in diesem Sinne nicht erfolgreich sein, denn das ist ja ein egoistischer Wunsch, Erfolg zu haben.
Wie denkst du heute über diese Zeit deiner Ninja-Ausbildung und des Umstandes, dass du abgebrochen hast? Bereust du den Abbruch oder bereust du überhaupt angefangen zu haben? Oder würdest du sagen, das hat dir schon auch entschieden dabei geholfen, etwas über Japan oder vielleicht auch über dich selbst zu lernen?
Ich bereue weder das eine noch das andere. Also beides war auch aus heutiger Sicht genau das Richtige. Ich konnte am Anfang nicht wissen, dass es letztendlich schief läuft. Ich habe trotzdem viele Geschichten gesammelt, viel gelernt, sehr interessante Erfahrungen gemacht, schöne Erfahrungen gemacht. Also da.
Was würdest du sagen, was hast du gelernt dadurch?
Ja, zum Beispiel auch im Bereich Mushin, worüber wir gerade gesprochen haben, Selbstaufgabe. Ich denke nach wie vor, dass es gut ist, nicht egoistisch zu sein. Aber da habe ich dann zum Beispiel dieses Konzept, als ich dann auch mehr Aikido gemacht habe und mehr mit meinem Meister rumgereist bin und von seiner Philosophie auch einiges übernommen habe, habe ich dann eher so dieses Prinzip übernommen. Man hört ja, wenn man ins Flugzeug steigt, immer, ja, in einer Notsituation setzen sie zuerst ihre eigenen Sauerstoffmasken auf, bevor sie anderen helfen. Und ich denke, dass eben da dahinter steckt, man kann niemandem helfen, wenn man selbst nicht atmen kann. Und da, denke ich, hört dieses Ziel der Selbstaufgabe dann auf. Man muss auch für sich selbst sorgen, wenn man sich um andere kümmern möchte. Wenn man irgendwie einen positiven Beitrag zur menschlichen Gesellschaft leisten möchte.
Kommt da für dich um dieses Ziel zu erreichen, also erstmal dich selbst zu finden und in dir selbst stark zu sein und stark zu werden, kommt da dann auch wieder das Zen ins Spiel? Praktizierst du das noch immer?
Also praktizieren würde ich jetzt nicht sagen. Also ich bin keine traditionelle Zen-Praktizierende, die in irgendeinen Tempel geht und da regelmäßig meditiert. Aber als Grundgerüst meiner täglichen Philosophie ist es immer noch präsent. Die ist auch zusammengesetzt aus verschiedenen Sachen. Aber da ist auf jeden Fall Zen immer noch ein wichtiger Bestandteil von.
Gibt es Momente im Alltag, in deiner Arbeit, wo auch immer, wo diese Prinzipien, diese Philosophie ganz klar und explizit in dein Bewusstsein treten, wo du dich an diese Prinzipien erinnerst, sie dir vergegenwärtigst und wo es vielleicht dein Handeln, dein Denken spürbar beeinflusst?
Also nicht so in dem Sinne von diesem Innehalten und diesem Realisationsmoment. Ich würde eher sagen, dass das ununterbrochen in meinen Alltag einfließt. Beispiel, heute ist der erste Tag seit langem, wo ich hier zu Hause in Ruhe allein sein kann. Ich habe einen fast 2-jährigen Sohn und der entdeckt die Welt. Das ist sehr gefährlich. Er bringt ständig sich selbst und alle Dinge und Menschen um ihn herum in Gefahr dabei. Und ich bin dafür verantwortlich, ihn zu schützen und alle anderen Dinge und Lebewesen um ihn herum. Und das ist sehr anstrengend und da verliere ich auch dann zwischendurch mal die Nerven und schrei ihn an und bin genervt. Und da sage ich mir immer wieder, atmen, da ist dann diese Selbstlosigkeit wieder wichtig, sich zu vergegenwärtigen.
Ja, es ist, naja, Selbstaufgabe ist in dem Zusammenhang natürlich vielleicht zu negativ behaftet, aber es geht mitunter wahrscheinlich dann doch auch wieder in diese Richtung, nicht wahr?
Ja.
Dass du eben deine eigenen Bedürfnisse schon hinten anstellst, ganz klar, aber dass es dann auch idealerweise immer wieder Momente geben darf und soll und muss, wie heute, die dir doch die Möglichkeit schenken, eben doch im übertragenen Sinne dir zuerst die Maske aufzusetzen, die Atemmaske, sprich sicherzustellen, dass auch du und deine innere Stärke nicht in Vergessenheit geraten.
Ja, das stimmt. Wobei ich denke, also das ist allemal wichtig, dass man da auch mal Pause machen kann sozusagen und zu sich kommen kann. Und deshalb sind mir auch die Kampfkünste wichtig. Gerade dieser anstrengende Alltag zeigt dann, wie gut man das wirklich umsetzen kann. Diese ganzen kleinen Momente sind eigentlich die Situationen, in denen man den Kampf gegen seine eigenen Schwächen immer wieder gewinnen muss, immer wieder kämpfen muss und immer wieder gewinnen muss. Und ich schaffe das mitnichten jedes Mal, aber es ist halt dieses Ideal, was ich da verfolge.
Du lebst heute, das haben wir auch schon verraten, nicht mehr in Japan, sondern wieder in Deutschland, in Hannover. Du hast uns ja in diesem Gespräch ein ziemlich differenziertes Japan-Bild beschrieben. Also nicht dieses, der Traum vom Auswandern, neue Kulturen eintauchen, sondern es war hier und da eben auch mal ruppig. Wie blickst du heute auf Japan? Zugleich hast du auch schon angedeutet, Japan ist deine zweite Heimat heute. Deswegen die Frage, all diese Erfahrungen, diese Zeit dort vor Ort, die Mühe, die es auch gekostet hat, sich in dieses Land einzufühlen und einzufinden. Zu was für einer Wahrnehmung dieses Landes, das dich jetzt mittlerweile schon so lange fasziniert, hat das geführt? Wie denkst du heute über Japan?
Wie du gerade schon gesagt hast, ist meine Wahrnehmung von Japan sehr differenziert. Und ich glaube, was mir dieser lange Aufenthalt dort und dieses Einswerden mit Japan als Zuhause, als Chamäleon gezeigt hat, ist ganz grundsätzlich, dass es in jedem Land wunderbare Sachen gibt und Probleme gibt in der Kultur. Und dass man von jedem Land etwas lernen kann. Und zwar von dem Land als Negativbeispiel und auch von dem Land als Positivbeispiel. Also ich habe oft gedacht, zwischen der typischen deutschen Kultur und der typischen japanischen Kultur müsste es so einen Mittelweg geben, um noch ein etwas besseres Land hinzubekommen. Und diese Erkenntnis schätze ich nach wie vor wert. Und das würde ich auch allen jungen Menschen oder überhaupt allen empfehlen, dass man versucht, mal ein anderes Land gut kennenzulernen. Das erlaubt einem dann einen ganz anderen Blick aufs eigene Land. Also man nimmt es nicht mehr so als normal und selbstverständlich wahr. Und man lernt auch, dass es eben keinen Utopia gibt, dass es in jedem Land, wie gesagt, Probleme und Vorteile gibt. Und dass es in jedem Land tolle Menschen gibt und Menschen, mit denen man nicht zurechtkommt. Das, denke ich, ist einfach so, das hat mich so den Menschen als solchen näher gebracht.
Du hast gerade erwähnt, idealerweise könnte man Japan und Deutschland sozusagen in einen Topf werfen und auf die eine oder andere Art und Weise hier und da vielleicht so eine Mischung aus beidem hinkriegen, Mittelwege finden. Was würdest du dir denn in Deutschland wünschen, wo wir mehr Japan praktizieren könnten?
Ja, zum Beispiel finde ich, dass Honne und Tatemai nicht immer ein schlechtes Konzept sind. Ich finde, dass in Deutschland viele
Menschen... Also zur Erinnerung, dieses auf die eine Art und Weise in sich bestimmte Dinge fühlen und sich bewusst machen und auf die andere Weise aber eben eine Maske nach außen tragen und eben das, was ich wirklich denke und führe, nicht immer automatisch auch nach außen treten zu lassen.
Genau. Und ich finde, dass also im Alltag in Deutschland viele Menschen Aggressionen und schlechte Laune einfach ungefiltert nach außen lassen und andere darunter leiden. An der Stelle gefällt mir doch die japanische Einstellung, dass man sich in solchen Momenten eine Maske aufsetzt und erstmal höflich zu anderen ist, die ja nichts dafür können, wie man sich in dem Moment gerade fühlt, finde ich sehr angenehm. Also zum Beispiel in Japan sind oft sehr, sehr enge Wege, die sind dann für Fußgänger, für Fahrradfahrer und für Autos gleichzeitig gedacht. Wenn da mein Fahrradfahrer hinter einem Fußgänger herfährt, dann fährt er ganz still und leise dahinterher. Und wenn er es dann irgendwann schafft, sich an ihm vorbeizuschieben, dann verbeugt er sich dabei höflich und sagt, Entschuldigung, Entschuldigung. Im Gegensatz dazu klingeln in Deutschland die Fahrradfahrer schon von weit hinten.
Und aus dem Weg, ich komme.
Oder schreien, falsche Seite. Wenn man auf einem breiten Fahrradweg neben einem breiten Fußgängerweg neben einer breiten Straße fährt.
Ja, ja.
Das finde ich zum Beispiel so im Alltag eine Sache, die man lernen könnte. Auch in Beziehungen das Gleiche. Da gibt es ein japanisches Sprichwort, das besagt, auch innerhalb intimer Beziehungen gelten die Regeln des Respekts. Und da, denke ich, kommt es ganz oft vor, dass man so seine Lieben dann mit seinen Launen so oder einfach seinen Launen aussetzt.
Filterlos aussetzt,
genau, ja. Weil man denkt, ja, die sind ja sowieso ja, sind mir sicher oder ja, sie für selbstverständlich nimmt, einfach weil es auch der eigene Alltag ist. Und da denke ich auch, wäre es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man da so ein bisschen vorsichtiger wäre und auch die Fähigkeit entwickeln würde, sich mal zwischendurch zurückzunehmen und höflich zu sein. Und dann würden viele Konflikte, glaube ich, gar nicht aufkommen oder so eskalieren. Und man könnte Probleme etwas sachlicher lösen.
Ja, es zeigt deine Beispiele, dass so alte Tugenden wie Respekt und Höflichkeit, dass sie natürlich auch heute ihren Platz haben und gern noch weiterhin haben sollen. Und wie sie diesen Platz haben könnten, das können wir eben unter anderem in Japan uns durchaus abschauen.
Ja, und noch ein Beispiel vielleicht kurz, was mir dazu einfällt. Das sehe ich eben auch jetzt viel mit meiner Tochter in der Schule. Die wird jetzt 9. Es wird hier, finde ich, im Schulsystem sehr viel darauf geachtet, dass die Kinder sich selbst einbringen können, was ich auch gut finde, dass jeder individuell respektiert wird und dass vielleicht nicht immer sofort bewertet wird, so strikt mit Noten. Und in Japan ist das Gegenteil der Fall. Also dort ist unheimlicher Leistungsdruck. Und während hier dann die Streber geärgert werden, werden dort die gehänselt, die nicht so gut sind in der Schule. Ich finde beides schlecht. Da denke ich auch, es wäre vielleicht am besten, am menschlichsten, wenn man beides kombinieren könnte. Wenn man hier
also
vielleicht
quasi das Hänseln der schlechten Schüler und der guten Schüler.
Dass sie sich gegenseitig aufheben. Zwei negative ergeben einen positiv. Also, dass niemand gehänselt wird.
Ja.
Und dass aber eben schon ein bisschen auch auf Disziplin an den Schulen geachtet wird. Also das fehlt mir hier so ein bisschen teilweise. Da lassen dann auch die Lehrer teilweise auch aus Überforderung doch sehr viel durchgehen. Und das sieht man in Japan nicht. Also da werden die Schüler doch sehr auch zu Höflichkeit und Disziplin erzogen. Ja, wenn man das nicht übertreibt, so dass es dann wieder auf der Seite unmenschlich wird, finde ich das durchaus gut und auch dem Lernumfeld und der persönlichen Entwicklung dienlich, wenn man da so ein bisschen auch ja Leistungen positiv beurteilt und Disziplin und Höflichkeit fördert im Umgang.
Ja, siehst du, und genau solche Einsichten erlangt man eben nur, wenn man sich diesen anderen Optionen, diesen Alternativen, die es da draußen gibt in der Welt, was Bräuche, alle möglichen Aspekte von Kultur anbetrifft, wenn man sich denen aussetzt. Und deswegen danke ich dir sehr dafür, dass du das getan hast, dass du ein Buch über all das geschrieben hast und dass du uns heute hier auch von alledem erzählt hast. Und wie schon angedeutet, viel mehr solcher Beispiele und natürlich detailliertere Schilderungen von der Ausbildung zum Ninja und so weiter gibt es im besagten Buch. Ich hatte es in der Anmoderation auch schon vorgestellt, wie man in Japan Ninja wird. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Anna. Danke für deinen Besuch.
Sehr gerne. Ich danke dir.
Dankeschön. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Anna Sanna und unser Gespräch über Japan. Und wenn ihr Lust habt, vielleicht noch ein kleines bisschen mehr zu hören, insbesondere auch über das Thema kulturelle Fettnäpfchen und Missverständnisse, dann haltet sehr, sehr gerne auch Ausschau in unserem Podcast Reiseflops, denn auch dort wird Anna Sanna in Kürze zu Gast sein und einmal mehr von Japan erzählen. Ganz lieben Dank euch fürs Zuhören. Macht es gut, euer Erik.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.